Down, Set, Short.
Dienstag, 12. März 2024. Gut, dass wir gestern schon eine Down, Set, Short-Folge gemacht haben. Denn was gestern bzw. heute Nacht rund um die Free Agency der NFL passiert ist, das haben wir beide, Christoph Kröger und Adrian Franke, noch nie vorher erlebt.
In dem Ausmaß einfach. Also, dass am ersten Tag, dass es wild wird, das wissen wir ja. Und auch, wir hatten ja sogar vorher noch drüber gesprochen, so welche großen Moves. Cousins haben wir ja sogar gesagt, Kirk Cousins, dass wir darüber sicher heute reden werden. Das wird ein schneller oder einer der frühen Moves sein. Wilkins war auch jetzt nicht so überraschend, dass das eine der früheren Geschichten ist. Aber es waren auch so viele, ich würde sagen, Second-, sogar Third-Level-Spieler, die direkt am ersten Tag irgendwo unterschrieben haben. Das fand ich in Summe echt krass. Und jetzt, wir haben es ja gerade eben noch kurz, bevor wir jetzt eben angefangen haben, noch kurz drüber gehabt, wer eigentlich noch da ist von den Spitzenspielern von der Top-Gruppe. Und selbst das sind ja wirklich nur noch eine Handvoll Leute. Also ein wilder Tag. Ich frage mich, ob der Cap-Anstieg das auch nochmal gepusht hat. Was wir auf jeden Fall gesehen haben, wir kommen gleich im Detail ja zu allem, aber was wir auf jeden Fall gesehen haben, sind Positionen, die durch die Decke geschossen sind. Guard ist komplett ja. steil gegangen, finanziell, aber eben auch von der Priorisierung, wie die Teams da drauf gehen. Defensive Line, da sehe ich einen direkten Zusammenhang auch zum Draft, weil es ist kein starker Defensive Line Draft. Defensive Tackle und Edge. Und Running Back. Running Backs haben jetzt nicht die verrückten Verträge gekriegt, aber, also, jetzt abgesehen von Derrick Henry, sind fast alle gefühlt gestern vom Board gegangen. Und das eben
aber auch da hat es ja was vielleicht mit dem Draft zu tun.
Genau, wollte ich gerade sagen. Aber auch das ist eine Gruppe, wo der Draft eben dieses Jahr nicht so viel zu bieten hat.
Ja, also die Menge, man hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. Ich war gestern bei der Baller League und habe vielleicht das ein oder andere Mal am Seitenrand geschrien. Aber es hat sich gelohnt, mein Team hat gewonnen. Anderes Thema. aber ich habe halt, ich stand da und habe vor und nach dem Spiel halt die ganze Zeit diese Push-Notifications bekommen. Und ich dachte die ganze Zeit, hä, es hört ja gar nicht auf. Ja, aber wie du schon gesagt hast, es sind einfach kaum noch Top-Spieler vorhanden. Da sprechen wir gleich ganz am Ende drüber, wer da noch vielleicht fehlt. Aber lass uns mal die Top-Deals der Reihe nach durchgehen und fangen wir mit dem größten bzw. wichtigsten Deal an. Kirk Cousins war jetzt Monate, wochenlang Thema hier bei uns im Podcast und wir haben auch die Atlanta Falcons immer als einen der Top-Kandidaten gehalten und jetzt ist es oder wird es Realität sein. Kirk Cousins wechselt von den Minnesota Vikings zu den Atlanta Falcons.
Ja, ich weiß gar nicht, was wir da noch groß sagen sollen, weil es einfach von Anfang an hat es so viel Sinn ergeben für alle Beteiligten. Wir können ja vielleicht kurz die Vikings-Perspektive abhaken und dann können wir auf die Falcons gucken. Also Vikings-Perspektive, auch hier eben, hat für mich extrem viel Sinn ergeben. Die mussten irgendwann diesen Absprung schaffen und ich halte es einfach für einen sehr, sehr guten Punkt. Sie haben jetzt diesen Nummer 11-Pick, das ist ein gutes Sprungbrett für einen Trade hoch, für einen Quarterback. Wir haben das Vertragsende von Cousins, wo sie jetzt endlich mal ihn nicht verlängert haben, nicht wieder ein, zwei Jahre draufgepackt haben. Die Verletzung, wo sie als Team stehen, das ist einfach ein guter Punkt für sie, um jetzt diesen Neustart zu versuchen. Sie haben ja gestern auch direkt den nächsten Move gemacht. Sie haben Sam Darnold geholt für ein Jahr und 10 Millionen Dollar. Und das ist für mich ein Thema, das wir gestern hatten. Teams bereiten sich darauf vor, Rookie-Quarterbacks zu holen. Ja. Da gab es mehrere Teams, die 100%. Vikings, die Patriots, die Commanders. Und bei den Vikings ist es halt für mich völlig klar, wie sie auch sonst die Free Agency angegangen sind, diesen ersten Tag, was sie gemacht haben. Liegt einfach auf der Hand und ergibt total Sinn. Für Cousins und die Falcons war das immer mein Nummer-1-Spot für beide Seiten. Also sowohl für Cousins als auch für Atlanta. Cousins kommt dahin und ist direkt der beste Quarterback in dieser Division. Die Falcons haben ein Team mit der Offensive Line, die haben Waffen, die haben eine Defense, die zwar diese Edge-Frage noch beantworten muss, aber dafür haben sie jetzt einen Top-10-Pick, den sie da reinstecken können. Und die Defense insgesamt war auf einem ganz guten Weg letztes Jahr. Das ist ein Team, das mit Cousins einen Playoff-Run hinlegen kann. Und klar, da müssen jetzt noch ein paar Moves sitzen, auch sowas wie zweiter Receiver und so. Klar, also ne, da sind schon noch Fragezeichen da. Neuer Coaching-Staff natürlich auch. Aber ich mag auch die Scheme-Vertrautheit, die da sein sollte. Wird ja eine McVay-Art-Offense sein, die sie den Atlanta da jetzt aufbauen.
Und die Zach Robinson, halt, hat mit dem Vikings-Headcoach ja zusammen bei den Rams gearbeitet.
Richtig,
und
richtig.
Da sollten also Ähnlichkeiten vorhanden
ich
sein.
Ich denke auch, ja, ich denke auch. Und die Falcons sind halt einfach in der Position, sich jetzt für die nächsten, ich sag mal, 2 Jahre zumindest in dieser Division an die Spitze zu setzen. Und das war ja letztlich halt das eine Thema für diese Offseason. Raheem Morris, der neue Headcoach, hat das bei der Combine ja sogar gesagt, dass wenn die Falcons letztes Jahr besseres Quarterback-Play gehabt hätten, würde er jetzt wahrscheinlich nicht da als neuer Headcoach stehen auf dem Podium. Und deswegen war das für mich auch immer eine Veteran-Lösung, kein Rookie, wo, dass die irgendwie für einen Rookie hochgehen und sowas machen. Und Cousins war halt die mit Abstand beste Option.
Ja, 100%. Das passt auch besser, diese Veteran-Lösung, weil das Team sehr, sehr jung ist, sehr, sehr viel Talent drin steckt. Aber da braucht es, glaube ich, jemanden mit viel Erfahrung, der da den Laden vor allem offensiv zusammenhalten kann, als Führungsfigur vorangehen kann. Und ich glaube auch Raheem Morris und Kirk Cousins haben eine gewisse Connection. Ich glaube, Raheem Morris war bei den damals noch Redskins bei Washington als Kirk Cousins.
Stimmt,
da
ja, das kann gut sein, ja.
Ich glaube auch die beiden kennen sich. Also das macht, wie du schon sagst, für alle Beteiligten komplett Sinn. Und ja, ich kann da gar nichts mehr hinzufügen. Wir haben es ja auch mehrfach thematisiert. Es gefällt mir jetzt, wo es passiert ist, auch besser als Justin Fields eben zu den Falcons, genau aus dem Grund, weil ich einfach glaube, irgendwie noch jemand mit viel Talent, aber noch wenig Erfahrung in dieser Offense würde dem Ganzen nicht gut tun.
Und auch halt, also Fields war für mich halt nie ein wirklicher Fit, weil das nicht in das reinpasst, was diese McVay-Style-Offenses machen wollen. Deswegen war Fields auch nie ein wirklicher Fit in Minnesota für mich jetzt als Alternative bei Kevin O'Connell. Weil das einfach nicht, als Passer suchen die andere Quarterbacks. Und ich meine, Fields ist für sich eine Personalie, die haben wir jetzt heute gar nicht auf dem Zettel groß, weil noch nichts passiert ist, aber diese Quarterback-Stühle wurden ja auch sehr, sehr schnell gestern besetzt. Auch hier mit Spielern wie Gardner Minshew und so weiter und Jacoby Brissett kommen wir noch dazu. Fields wird dieser Trademark für Fields wird immer, immer schwächer. Und ich frage mich so langsam, und da will ich mal hören, was du denkst, ob wir bei Fields am Ende eine Situation kriegen, wo der nur für sowas wie einen Third-Rounder geht und dann wiederum ein Team wie Denver vielleicht da zuschlägt. Und wenn wir auf den ersten Blick auch nicht unbedingt der logische Fit, aber wenn wir an Sean Payton denken, was der Taysom Hill machen wollte immer all die Jahre. Ja. Ich frage mich, ob er halt für ein Jahr, weißt du, ob sie es halt für ein Jahr versuchen und sagen, so, das ist ein Übergangsjahr. Wir machen hier gerade Rebuild. Und wenn der dann viel günstig zu haben ist am Ende, halt nicht dieses Second-Rounder und noch was, sondern es ist halt nur ein Third-Rounder oder sogar noch weniger, ob dann Denver vielleicht am Ende sogar der Kandidat ist. Das ist der einzige offene Quarterback-Spot, Stand jetzt noch.
Ja, schon, klar. Es gibt so ein paar, kommen wir auch gleich dazu, wie du schon gesagt hast, die sich so ein bisschen darauf vorbereitet haben, Rookie-Quarterbacks zu draften. Du hast recht, aber für Justin Fields war das ein ganz schlechter Tag gestern. Das muss man vielleicht auch nochmal so
in jeder Hinsicht. Ja,
der Verlierer auf jeden Fall bisher. Ja. Weil die Optionen werden weniger und natürlich wird dann auch das, was er bekommt, wahrscheinlich letztendlich oder was die Bears bekommen können, wird weniger.
Das könnte sogar ein Thema sein, wo wir eher Richtung Draft Day Trade sprechen. Ja, also, dass dann eher ein Team erstmal guckt, kriegen wir, weiß ich nicht, Bo Nix in der zweiten Runde? Ach nö, okay, na gut, dann traden wir einen Third Rounder für Justin Fields. Sowas könnte ich mir dann auch vorstellen.
Ja,
Cousins noch ganz kurz, Vertrag haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Es sind 4 Jahre, also kein kurzfristiger Deal, nicht irgendwie, was wir ja bei Cousins häufiger auch hatten, die letzten Jahre irgendwie 2 Jahre und voll garantiert oder sowas. 4 Jahre, 180 Millionen, davon sind 100 garantiert. Da gab es so einen kleinen Aufschrei auf Twitter. Den habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, weil es ist, also gut, ich hätte vielleicht eher 3 als 4 Jahre gedacht, aber 100 garantiert, letztlich vermutlich nach 3 Jahren werden die Falcons aus diesem Deal rauskommen können, so wie jetzt das strukturell klingt. 100 garantiert und nach 3 Jahren können die Falcons raus, finde ich, ist eigentlich genau der Range, die ich gedacht hatte. Klar, du musst halt die Verletzung mit einbedenken und das Alter.
Ja, aber trotzdem, aber Salary Cap Erhöhung und es ist ja jetzt keiner, der den Markt irgendwie revolutioniert hat. Also,
genau.
Er ist in unseren Augen bis zu seiner Verletzung Top 10 Quarterback gewesen. Und er ist schon etwas älter, wird dann 36 zum Start der Saison sein. Aber dass der jetzt mit dem erhöhten Salary Cap einen Top 10 Vertrag, was Durchschnittsgehalt angeht, bekommt, finde ich jetzt nicht aufregend.
Und es ist ja halt wirklich, also es ist ja Borderline Top 10 nur. Und zwar auch nur mit den, also das sind ja, was sind das denn?
45 Millionen, laut Spottrack zumindest, damit wäre er Platz 7. 45
Millionen, ja, stimmt. Ja, genau. Das ist ja wirklich, also das ist ja nur knapp über Daniel Jones.
Daniel Jones hat einen Top 10 Vertrag in der Hinsicht.
Richtig. Genau, also, deswegen, ich finde den Deal voll in Ordnung. Auch jetzt so wie die Struktur bisher, wie das aussieht, wie gesagt, nach wahrscheinlich 3 Jahren out, finde ich völlig okay.
Aber ich kann die Instant Reaction verstehen, weil ich dachte auch erst so, hui, das klingt viel. Aber wenn du es dir dann nochmal genauer anguckst, vor allem im Liga-Vergleich, dann ist es gar nicht so aufregend, wie man vielleicht in erster Hinsicht denkt oder beim ersten Mal lesen denkt. Dann haben einige Teams ein bisschen mehr gemacht als andere, zum Beispiel die Raiders. Du hast Gardner Minshew gerade schon angesprochen und hab ich dir nicht gesagt, Gardner Minshew wird kommende Saison die Chance haben, irgendwo zu starten. Mhm. Und dabei bleibe ich auch. Gardner Minshew geht zu den Las Vegas Raiders, auch wenn die jetzt vielleicht in der ersten Runde einen Quarterback draften wollen. Aber Gardner Minshew ist zumindest mal eine sehr, sehr gute, eine Premium-Bridge-Lösung.
Ja, ich glaube, genau das ist er halt auch. 2 Jahre, 25 Millionen, 15 garantiert. Können wir dieses Quarterback-Thema direkt weiterführen. Also das liest sich für mich wieder, der könnte der Starting-Quarterback sein, wenn sie keine bessere Alternative mehr finden. So, das sagt dieser Deal aus für mich. Klar, die Raiders sind immer noch ein Kandidat, um auch in die Top 10 hochzugehen. Ist halt einfach, mit dem, was gestern passiert ist, so wie Washington und auch vor allem auch die Patriots diesen ersten Free-Agency-Tag angegangen sind, müssen wir einfach jetzt Stand heute von Quarterbacks 1 bis 3 ausgehen im Draft, in den Picks. Also Chicago sowieso und dann Washington und New England. Und dann ist halt nicht mehr so wahnsinnig Spielraum da. Jetzt haben wir ja gerade Minnesota angesprochen, die sich auch total in Position bringen, um wahrscheinlich dann diesen vierten Quarterback zu picken. Ja. Das heißt, für die Raiders könnte es dann einfach schwierig werden. Und das ist halt, wie gesagt, 2 Jahre, 25 Millionen, das ist schon jetzt ein sehr guter Bridge-Vertrag, würde ich sagen. Timing war da auch sehr, sehr spannend, um auch die Fields-Geschichte nochmal aufzugreifen, weil es kam gerade so, es war dann so gestern Abend, so eine Stunde lang ungefähr, hat das so Fahrt aufgenommen, dass Raiders Insider, also wirklich auch Leute, wo ich sagen würde, denen vertraue ich, was Raiders-Infos angeht, berichtet haben, so, ja, die Trade-Gespräche mit Justin Fields laufen, so, Raiders sind da echt interessiert. Mhm. Und dann kam die Gardner-Minshew-Verpflichtung, was halt die Frage natürlich oder die Vermutung nahelegt, dass die Bears für Fields immer noch zu viel verlangen und die Raiders dann lieber gesagt haben, ja, dann lieber ohne Trade-Pick-Kompensation holen wir Minshew für 2 Jahre und haben eine Bridge-Lösung, wo wir, natürlich bist du jetzt nicht excited, wenn dein Week-One-Starter Gardner-Minshew ist, aber du hast halt zumindest einen kompetenten
Quarterback. Ist man als Raiders-Fan grundsätzlich excited, was die kommende Saison angeht?
Ich weiß es nicht. Also wir müssen jetzt ja auf den großen Fisch kommen.
Ja, da wollte ich jetzt die Überleitung. Also der könnte so ein bisschen Excitement liefern, aber der hat natürlich auch einiges gekostet. Denn der Gardner-Minshew-Deal war natürlich nicht mal ansatzweise der größte, den die Raiders gemacht haben. Aber ich wollte die Quarterbacks noch schnell abhaken. Mhm. Denn die Raiders haben einen der größten Deals dieses ersten Free-Agency-Tages geliefert. Christian Wilkins, Defensive Tackle, bisher bei den Dolphins gewesen, wechselt nach Las Vegas und bekommt einen saftigen Vertrag.
Ja. Der Vertrag sind 4 Jahre, 110 Millionen Dollar, 84,75 Total Guarantees. Toppt also diesen Madubike-Vertrag, über den wir gestern gesprochen haben, nochmal erheblich.
Ich finde es aber bei ihm ganz kurz, wenn du den Vergleich schon aufmachst, bei ihm einen Ticken gerechtfertigter als bei
ich auch. Madubike, also da war ich
ein gutes Jahr hatte. Also
ich hatte ja Wilkins auch über Madubike gerankt und so, also da war ich immer auch in der Richtung. Für mich ist Wilkins der Spieler, den ich lieber bezahlt hätte im Vergleich. Alter ist natürlich der große Unterschied zwischen den beiden. Aber das war so die Meldung, um auch an das anzuknüpfen, was du gerade gesagt hast. Als dieser Deal kam, war meine erste Reaktion auch, und ist auch ehrlich gesagt immer noch, auch jetzt mit einer Nacht drüber schlafen, warum machen die Raiders das? Und da ist, glaube ich, schon sehr viel Optimismus bei Raiders-Fans wieder da, die halt jetzt sagen, ey, wir haben letztes Jahr 8 Spiele gewonnen.
Ja, ja.
Und jetzt Defensive Tackle, also der sportliche Need, der ist absolut da. Defensive Tackle war ein großes Thema. Jetzt hast du Wilkins und Max Crosby in einer Line nebeneinander. Das kann schon gut abgehen. Ich mag Wilkins, wie gesagt, sehr. Für mich ist er einfach ein konstanter Spieler auf der Position mit einem ultra hohen Floor. Aber er ist halt 28. Das ist jetzt seine Prime.
Ja.
Und die Raiders sind einfach für mich sehr weit davon entfernt, in den Playoffs in der AFC irgendwie Alarm zu machen.
Alleine deswegen, in der Division. Also, kann auch Patrick Mahomes und Justin Herbert gehen. Gratuliere, aber mit wie viel Erfolg im Umkehrschluss. Aber also ich hatte fast die gleiche Reaktion, nur fast ein bisschen mehr auf die Spielerperspektive, weil ich habe mich gefragt, mal vom Geld abgesehen, der hätte auch bei anderen Teams nicht wenig bekommen, warum macht Christian Wilkins das? Weil
ich glaube, das ist, glaube ich, ein Denkfehler, vom Geld abgesehen. Weil ich glaube, es gibt Spieler, die halt dann einfach sagen, ey, wo kriege ich das meiste Geld, wo kriege ich die meisten Garantien?
Ja, ja.
Und da gehe ich hin. So.
Ich verstehe es aus beiden. Also es ist so ein Deal, wo ich mir denke, da gibt es noch 1, 2 mehr, die noch kommen heute, wo ich mir denke, geil, habe ich Bock drauf, will ich sehen. Aber so richtig strategisch nachvollziehen kann ich es aus vielerlei Hinsicht nicht. Und hier kann ich es, wirklich gesagt, aus beiden Seiten nicht nachvollziehen. Wir haben schon häufig dann in der Free Agency Deals erlebt, wo dann halt solche Spieler wegen des Geldes zu Teams gehen, wo man wahrscheinlich keine Chance auf dem Ring hat oder keine Chance auf große Playoff-Erfolge hat. Okay, da bin ich vielleicht ein bisschen zu naiv, was das angeht, dass ich denke, dass Sportler vielleicht auch ja, da auf sportliche Erfolge ein bisschen mehr aus sind, aber okay. Aber trotzdem auch aus Teamsicht, wie du gerade schon gesagt hast, wo sind die Raiders Stand jetzt, wo sieht man sich selber, was will man in den nächsten paar Jahren erreichen? Wo sind sie, wenn Christian Wilkins Vertrag endet, so ungefähr?
Ja, nicht mal nur das, sondern wo sind sie, sagen wir, in 2 Jahren?
Ja, oder
das. Weil, also so sehr ich sage, ey, Wilkins, Crosby, das wird Spaß machen. Das passt halt in die Timeline einfach nicht. Und für mich ist das auch so ein Move, so eine Free-Agency-Verpflichtung, wo ich mir vorstellen könnte, in 2 Jahren im November sitzen oder im Oktober sitzen wir hier und sagen, Christian Wilkins, Trade-Kandidat, wo könnte er hingehen? So, diese Kategorie halt.
Es gibt immerhin auch hier eine Parallele. Patrick Graham, der Defensive Coordinator, und Christian Wilkins kennen sich, weil, wenn mich nicht alles täuscht, war Graham bei den Dolphins, als Wilkins gedraftet wurde.
Also vom Sportlichen her habe ich auch überhaupt da habe ich keine Bauchschmerzen, weil der passt da rein, der erfüllt ein Need und so weiter. Das ist gar nicht so mein Konzern. Aber halt, wir haben jetzt ja Minshew gerade angesprochen, was ist der Quarterback-Plan? Wie wollen sie die Offensive Line stabilisieren? Wie lange spielt ein Devante Adams noch auf dem Level? Was ist dann mit Receiving-Optionen dahinter? Das sind einfach so viele Fragen. Und dann hast du Tom Telesco, der neue GM, der von den Chargers, also bei den Chargers entlassen wurde und dann direkt bei den Raiders als GM den Job gekriegt hat. Ist halt für mich auch so ein bisschen, hat er nichts aus seiner Timeline bei den Chargers gelernt. ja, ist halt ein Splash-Move, es ist ein cooler Move aus sportlicher Perspektive, aus Roster-Building-Perspektive verstehe ich es nicht.
Nee, ja. Aber wie gesagt, einer, der diesen Tag geprägt hat. Ein anderes Team, wo sich einiges verändert, sind die New York Giants, denn die haben auch einen kleinen Splash-Move spät am Tag hingelegt. Die Giants holen sich einen neuen Edge-Defender, und zwar einen namhaften Kandidat, per Trade. Und zwar von den Carolina Panthers. Brian Burns spielt in Zukunft bei den Giants.
Ja, jetzt war ich gerade zuerst negativ, jetzt frage ich dich einfach mal. Was hältst du davon, dass es die Giants sind, die diesen Trade machen? Erstmal, bevor wir über Kompensationen reden, dann so einfach nur, was hältst du davon, dass es die Giants machen?
Ähnliches, ja, aber ähnliche Reaktionen wie mit dem Christian Wilkins-Deal. Warum die Giants? Und auch hier, ja, geil, habe ich Bock drauf. Kevin Thibodeau und Brian Burns, das ist eine Flügelzange. Dazwischen noch
Dexter Lawrence. Dazwischen, ja.
Absolut, absolut. Also diese Front, diese Line kann richtig giftig werden. Gar keine Frage. Aber auch hier die Frage, hier finde ich, wie alt ist Brian Burns jetzt?
Er wird 26 jetzt.
Dann. Da finde ich es noch ein bisschen, also da bist du am Anfang seiner Prime wahrscheinlich. Also ich sehe bei den Giants ein besseres Szenario, dass sie kompetitiv sind, während Brian Burns noch in seiner Prime ist. Anders als bei Christian Wilkins und den Raiders. Aber trotzdem auch hier so ein bisschen, okay, ist das jetzt der Move, den ihr jetzt unbedingt gebraucht habt? Habt ihr nicht noch vielleicht andere Baustellen, beziehungsweise hättet ihr nicht mehr Löcher zu stopfen gehabt, als jetzt mit diesem einen Splash-Move? Aber der sportliche Outcome, auf den bin ich sehr gespannt.
Ich sehe es ähnlich. Ich sehe es auch ein bisschen mehr in beide Richtungen als jetzt die Raiders-Geschichte. Also wird 26, ich glaube, Mitte, Ende April. Das heißt, wird 26 die kommende Saison auch durch sein. Das ist ein Deal, wo du hoffst, dass er auch wirklich die nächsten 4 Jahre ein großer Faktor ist. Ich glaube, 5 hat er ja sogar jetzt unterschrieben, also 4 bis 5. Die Defensive Line wird toll sein. Also das sind zwei meiner absoluten Lieblingsspieler jeweils auf ihren Positionen. Also Thibodeau als Prospect und Dexter Lawrence hatte ich als meinen Defensive Player of the Year vergangene Saison. Den mag ich sehr. Die könnten richtig Alarm machen. Aber es ist halt so, wer spielt Right Tackle für dieses Team? Wer spielt Left Guard? Wer ist ihr Nummer 1 Receiver? Wer spielt Quarterback? Und wenn es Daniel Jones ist, wie lange noch?
Genau.
Wer spielt Nummer 2, Nummer 3 Corner? Also die Giants haben ja auch noch John Runyon gestern geholt aus Green Bay. Das wird, denke ich, ihr neuer Starting Right Guard sein. Aber die haben so viele Baustellen und gerade offensiv halt auch so viele weitreichende Fragezeichen. Weil es ist ja nicht einfach nur, okay, fängt sich Evan Neal noch oder brauchen die einen Right Tackle? Sondern eher so wegweisende Geschichten. Wie sollten die ihren Nummer 6 Pick für einen Quarterback nutzen? Und vor dem Hintergrund, finde ich, ist dann die andere Perspektive schon gerechtfertigt zu sagen, ob die Giants halt diesen Trade, ich meine, der Trade ist nur ein Zweit- und ein Fünftrunden-Pick, also das ist deutlich weniger, als wir vor anderthalb Jahren bei Brian Burns noch gesprochen haben. Aber halt auch der Vertrag, es sind 5 Jahre, 150 Millionen, 87,5 garantiert. Er ist jetzt wirklich dieser zweiteuerste Edge-Verteidiger in der NFL, was er sein wollte. Ob die Giants halt an diesem Punkt dieses Investment machen sollten. Die Picks werden ihnen fehlen, vielleicht um eben einen Starting Receiver oder einen Starting Tackle oder was auch immer zu draften. Oder, anders gedacht, auch um Munition zu haben, um potenziell für einen Quarterback noch 2, 3 Spots hochzugehen, falls das
glaube ich, wird nicht mehr. Ich glaube, das haben sie sich damit verbaut.
Ich glaube, also ja, vielleicht auch, also wahrscheinlich auch bewusst, also dass sie halt sagen, genau. das wollen also nicht, wir nicht machen.
Genau.
Und auf der anderen Seite eben, dann, da drehe ich dann wieder um, ein 26-jähriger Second-Tier-Level-Edge-Rusher kommt quasi nicht auf den Markt. So. Insofern kann man argumentieren, das ist jetzt eine Chance, die wird jetzt in 2 Jahren nicht sich nochmal ergeben, wenn das Team vielleicht einen Schritt weiter ist. Und so kann man das Argument sagen, da ist es dann wieder nachvollziehbar. Ja. Und dann drehe ich es halt nochmal in die andere Richtung, weil wir beide haben gesagt, vor der Free Agency, als wir über die Defense Free Agents gesprochen haben, dass wir beide Burns diesen Vertrag nicht geben wollen würden.
Genau.
Und deswegen, ja, ich bin wirklich so ein bisschen mehr zwiegespalten.
Ja.
Die, von der Timeline her, ich bin halt einfach super gespannt, wie sie die ganzen offensiven Fragezeichen angehen.
Ja, und es ist ja ein offensives, kleines Fragezeichen zumindest mit dazugekommen, denn ein Star für die Defense ist gekommen. Ein Star der Offense, ein langjähriger Star der Offense ist jetzt gegangen, nämlich Saquon Barkley wird die Giants verlassen und in Zukunft, ich hab's dir gesagt, Adrian, die Eagles werden da umdenken. Die Eagles holen sich einen Star-Running-Back, Saquon Barkley, nach Philadelphia.
Also, ja, brisanter geht's natürlich nicht. Das Gesicht der Giants geht zu den Eagles. Das wird das ein nettes Gastspiel kommt.
Das ist ein Arschtritt von Saquon Barkley.
Ja, ging ja auch gestern direkt richtig ab. Also, da war, also auf Social Media, da, das war erwartbar, die Reaktion. Ja, es war ein bisschen, ich hab's ja am Anfang gesagt, die Rückkehr des Running Back-Markts. Viele, viele Running Back-Deals am ersten Tag direkt. Und Barkley eben vorneweg. 3 Jahre, 37,75 Millionen. Der Deal könnte bis zu 46,75 wert sein. Und 26 sind garantiert. Das ist kein absurder Vertrag. Also so Schnitt pro Jahr ist das immer noch, ich glaube, nur Platz 4. Mhm. Jonathan Taylor ist drüber, McCaffrey ist drüber. Und ich glaube, Alvin Kamara stand jetzt noch drüber.
Ja, korrekt.
Aber es ist ein guter Deal für Barkley, gerade auch mit den Garantien, die sortieren sich auch oben ein. Es gab diese Gerüchte, aber ich hätte nie gedacht, dass die Eagles wirklich in diesen Dimensionen einen Running Back bezahlen werden.
Ich weiß nicht mehr, welchen dieser Top-Running Backs ich zu den Eagles gequatscht habe. Es war nicht,
ich glaube,
Barkley.
Jacobs hattest du.
Es war nicht,
oder?
Barkley. Es war irgendwer anders.
Hast du Jacobs gesagt?
Kann gut sein. Aber ich hatte, also ich weiß, dass die Eagles es lange so oder anders versucht haben zu lösen, nämlich mit mehreren Namen, geringen Investitionen.
Ja.
Und ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt, wo es die Chance gibt, einen dieser größeren Namen zu bekommen, ich könnte mir ein Umdenken vorstellen. Saquon Barkley hätte ich, da bin ich ehrlich, hätte ich nicht erwartet, dass es so der schillerndste dieser Spieler wird. Aber ich habe da Bock drauf. Auch hier ist es so,
total.
In diese Offense mit einem Saquon Barkley. Wieder scheiße für Kenneth Gainwell. aber egal. Zwei meiner absoluten Lieblings-Runningbacks jetzt in einer Offense. Stimmt, also die Eagles machen es mir nicht leicht.
Und Jalen Hurts noch dabei. Ja? Da ist einiges gegeben. Ja, also ich bin super gespannt drauf, was die Eagles damit machen. Ich meine, Run-Game ist das eine, klar. Aber Barkley holst du ja mit so einem Vertrag, dass er auch im Passspiel eine Rolle einnimmt. Und das 100%. Bedeutet für mich sowas wie Screens, aber es bedeutet halt auch dieses designte Kurzpassspiel, Quick-Game.
Ja.
Denkt an die vergangene Saison zurück. Wie häufig haben wir darüber gesprochen? Dieser Offense fehlen die einfachen Antworten. Dieser Offense fehlt so dieses, wie können wir so einen Gegner auch mal müde spielen mit halt diesem ganzen Kurzpassspiel. Das hat gefehlt. Jetzt kommt Kellen Moore rein, neuer Offensive Coordinator. Ja. Welche Running Backs hat der gefeatured die letzten Jahre? Tony Pollard, Austin Eckler.
Ja.
Da bin ich schon sehr gespannt drauf, was der mit Barkley auch im Passspiel macht. Und Run-Game, klar. Also, Barkley ist ja schon ein Boomer-Bust-Runner. Also, Barkley ist ja jetzt nicht so dieser konstante, ich hole 4 Yards raus und so weiter.
Er ist ein bisschen besser geworden im Laufe seiner
Karriere. Aber der Punkt für mich hier ist, hinter einer Line wie der in Philly, mit einem Quarterback, der eine Rushing-Gefahr darstellt, da könnte der halt schon auch Monsterzahlen auflegen.
Ich find's geil. Da kann ich. Es ist auch noch an der Grenze, was den Vertrag angeht, weil ich bin ja auch jemand, der sagt, okay, das sollte nicht einer deiner teuersten Spieler im Team sein,
also
der Running Back.
Genau, wenn sie ihn jetzt zum teuersten Running Back der NFL gemacht hätten oder sowas, dann würde ich ja anders drüber reden.
Ich sage mal, alles, was um die 15 Millionen im Jahr wäre, da wäre ich kritischer gewesen. Bei 12,5 durchschnittlich im Jahr bin ich noch so, ist gerade noch okay. Vor allem, die Eagles sind ja in einer anderen Verfassung als jetzt beispielsweise die Raiders oder die Giants, über die wir gerade gesprochen haben. Hier kann ich so einen Move in der jetzigen Situation eher verstehen, dass du dann für einen Star-Running Back auch nochmal einen Ticken mehr ausgeben willst, weil du jetzt halt nochmal mit dieser Mannschaft angreifen möchtest.
Ja, sehe ich auch so. Also in der perfekten Welt funktioniert halt die Strategie, die Eagles die letzten Jahre versucht haben. Und so ein DeAndre Swift schlägt halt so ein, dass du halt da irgendwie für für ein paar Pennies gefühlt halt irgendwie Top-Production hast und so. Und
oh, Swift Rashad Penny auch ist auch mit dabei, guter Punkt, ja.
Ja, solche Leute, ja, stimmt. Aber ich finde, wie du gesagt hast, der Vertrag ist in der Range noch, wenn man auch eben bedenkt, wo der Cap diese Offseason hingegangen ist. Und der ist halt nur Platz 4 unter Running Backs. Das fand ich jetzt auch so. Also meine Reaktion war dann nicht irgendwie jetzt auch mit noch drüber nachdenken, krass, haben die da überbezahlt oder so.
Nee. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Und die Eagles haben in ihrer Defense oder für ihre Defense auch noch was gemacht. Denn einer der spannendsten Namen dieser Free Agency ist bei den Eagles untergekommen, nämlich Edge Rusher Bryce Huff.
Ja, ja, nach allem, was man da gehört hat, waren Huff und Barkley wirklich auch die beiden Top-Targets für die Eagles auf diesem Free-Agency-Markt. Und Huff geht ja zusammen mit dem, was wir die letzten Tage auch hier schon besprochen hatten, was wir schon als Thema hatten. Wir wissen, dass das Sam Reddick eine Trade-Freigabe hat. Wir wissen auch, dass Josh Sweat, dass da Trade-Gespräche laufen. Ich weiß nicht, ob sie bereit wären, beide abzugeben, aber Huff kommt hier als Starter rein. Und wir können davon ausgehen, dass mindestens einer der beiden, vielleicht sogar beide, in den nächsten Tagen noch getradet werden. Der Deal für Huff sind eben 3 Jahre 51,1 Millionen Dollar. Also finanziell würde ich sagen, im Rahmen, jetzt eben auch nicht die 4 oder 5 Jahre, sondern für Huff einerseits die Chance, sich als Starter, als Vollzeit-Starter zu etablieren und in 3 Jahren dann nochmal ordentlich abzukassieren. Und für die Eagles auf der anderen Seite eben so ein bisschen Risikomanagement, würde ich sagen. Weil falls dann doch Huff als Vollzeit-Starter nicht das abruft, was man sich erhofft, ist es ein überschaubares Risiko und du kommst nach 3 Jahren, ist der Deal vorbei. Das ist ja letztlich die große Frage bei ihm. Wir waren beide relativ hoch. Ich glaube, wir hatten ihn beide Platz 10 unter unseren Defense-Free Agents und mit eben dem Zusatz, wir haben ihn noch nie in der Starterrolle gesehen. Ja, er war unfassbar effizient in seiner Rolle, die er hatte, aber er hat noch nie 500 Defense-Snaps in einer Saison gespielt. So, und jetzt wird er nächstes Jahr 700, 800 vielleicht spielen. Wie viel von seiner Effizienz überträgt sich dann auf diese Rolle? Das wird die große Frage sein. Aber er ist ein super explosiver Spieler. Ich finde, stilistisch gewisse Parallelen zu Hassan Reddick sind
ich
absolut
da. Ich wollte gerade sagen, also niemand liebt solche Spieler mehr als die Philadelphia Eagles.
Total.
Denn sie haben mit Hassan Reddick einen ähnlichen Typen und sie haben ja mit Nolan Smith auch noch einer, der eher in diese Rolle passt.
Richtig.
Also ehemaliger First-Round-Pick vom letzten Jahr. Also da bin ich auch mal gespannt, wie das dann aussehen kann. Weil also der wird auch eine größere Rolle bekommen.
Ich halte es für denkbar, dass wir hier im Juli, August sitzen, wenn wir unsere Division-Folgen machen. Und Bryce Huff und Nolan Smith sind das Starting-Edge-Duo für die Eagles. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie beide, also Reddick und Sweat, beide traden.
Also wenn ihr ein explosives Duo sehen wollt, dann müsst ihr da einschalten.
Ja, weil jetzt, also die könnten halt da echt nochmal Kapital, glaube ich, auch reinholen. Jetzt keine First-Rounder, denke ich, aber halt Tag-2-Picks für Reddick und Sweat. Und wissen wir alle, dass die Eagles ein Team sind, das darauf bedacht ist, Draft-Munition auch
aber beide
neu zu generieren.
Puh. Ja. Habe ich auch so meine Zweifel, ob das dann the way to go ist. Damit sind wir mit den Eagles durch und kommen zu dem nächsten Team, was sehr aktiv war. Denn die Green Bay Packers haben mehrere Deals eingetütet. Auch die haben was auf Running Back gemacht. Und das ist auch wieder einer dieser Deals, wo ich sage, wow, habe ich da Bock drauf.
Mhm.
Aber warum macht man das? Josh Jacobs geht zu den Green Bay Packers.
Ja, also das hätte ich niemals gedacht, dass die
Null.
Packers. Also generell, die waren ja, die Packers
waren ja. Dass die überhaupt im Markt sind.
Genau, am ersten Tag, in den ersten 3 Stunden der Free Agency, die ersten 4 Stunden der Free Agency, 2 fette Deals gemacht haben. Oder zwei der höher gerankten Spieler holen.
Naja, das schon. Aber dass die im Running Back-Markt sind.
Naja, aber eigentlich sind die Packers ja am ersten Tag, die waren ja einfach eigentlich nie was in den ersten paar Free Agency-Tagen. Die sind ja so das Team. Wir draften, wir entwickeln und dann holen wir irgendeinen.
Erinnerst du dich an unsere Diskussion, ob die Packers jetzt All-In sind?
Mhm. Genau, das habe ich mir ja auch aufgeschrieben.
Und
Packers, das sind Moves, die All-In.
Und ich habe gesagt, eigentlich sollten sie All-In gehen mit dem, was sie jetzt vorliegen haben, mit Jordan Love, mit seiner Breakout-Saison. Du solltest jetzt investieren. Und das scheinen sie zu tun.
Ja.
Ob Josh Jacobs der Spieler ist, den ich geholt hätte. Oh, ich liebe Josh Jacobs.
Total.
Und ich bin auch sehr gespannt auf Aaron Jones und Josh Jacobs im Backfield zusammen, weil, also, das ist ja
nee,
das.
Nein, Aaron Jones haben sie entlassen.
Oh, Entschuldigung.
Das war ja die Frage.
Das war die Frage,
als der Deal kam, genau. Wo meine erste Reaktion genau die gleiche war. Eben auch vom Vertrag von Aaron Jones hätte man das durchaus sagen können, sie halten ihn noch ein Jahr und entlassen ihn dann. Weil dann wäre es auch natürlich auch deutlich günstiger gewesen und dann wird er 31 und so dann in einem Jahr, dann kann man das eher noch anders sehen. Aber sie holen halt Jacobs wirklich als Ersatz für Aaron Jones.
Ja,
und das,
mein Fehler, das habe ich verdrängt.
Ja, kann passieren, ist sehr viel passiert gestern.
Ja,
und ich, Also ich verstehe es auf der einen Seite zu sagen, ey, wir wollen jünger werden, wir haben hier die Chance, unseren nächsten Back für die nächsten 4 Jahre zu bekommen. Quasi der Aaron Jones, der Vertrag ist ja auch gar nicht so unähnlich zu dem, was sie Aaron Jones vor 3, 4 Jahren gegeben haben. Sind 4 Jahre, 48 Millionen, relativ geringe Garantien. Ich habe jetzt bisher immer nur diese 12,5 Garantien gesehen. Ich frage mich, ob da noch irgendwo noch was fehlt, aber 12,5 ist Stand jetzt die Zahl, die ich gesehen habe. Dass sie halt wirklich sagen, ey, wir haben jetzt Aaron Jones war 3, 4 Jahre, die letzten 3, 4 Jahre unfassbar wichtig für unsere Offense. Und jetzt aber holen wir sozusagen den nächsten Aaron Jones in 4 Jahre jünger und geben ihm den ähnlichen Vertrag. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, okay, Aaron Jones, ja, ist jetzt ein bisschen älter, hat jetzt ein paar Verletzungen gehabt und so, Cap-Hit, aber sportlich für mich ist es erstmal ein Lateral-Move. Also kurzfristig werden sie nicht besser damit, finde ich. Sie stellen sich halt anderweitig auf.
Da kann man glaube ich, lange Diskussionen darüber führen, wer der bessere Running Back ist.
Ja, aber niemand wird ja sagen, der eine ist klar besser als der andere.
Wahrscheinlich nicht, nee. Für mich ist Josh Jacobs, glaube ich, schon besser als Aaron Jones. Als Runner, als Receiver, glaube ich, ist Aaron Jones. Hat Aaron Jones ein bisschen die Nase vorne, so vor allem als Screen-Receiver. Aber als Runner ist Josh Jacobs für mich vorne. Also, aber ja, ich stimme dir zu. Es ist schon so ein bisschen wie Unterhosen wechseln. Also,
und Jones war halt einfach ein unfassbar wichtiger Spieler der Offense. Mit der Vielseitigkeit eben auch. Das soll Jacobs natürlich auch irgendwo mitbringen. Ihn jünger eben letztlich. Aber Jones, für mich Aaron Jones die letzten 3, 4 Jahre war eigentlich konstant einer der am meisten unterschätzten Running Backs in der NFL. Und ich finde, das haben wir auch letztes Jahr nochmal gesehen, als er dann gefehlt hat und als er dann zurückkam, was das für einen Impact auf die Offense hat. Das ist für mich einer der wenigen Running Backs in der NFL, bei dem man es deutlich merkt, wenn er nicht gespielt hat die letzten 3, 4 Jahre. Deswegen, ich sehe den Fit, ich sehe das Argument, Alter, Verletzung, Vertrag für Aaron Jones. Aber wenn wir im Hier und Jetzt denken, ist es für mich jetzt kein sofortiges Upgrade für die Offense. Und das, denke ich, führt dann auch so ein bisschen in der Summe dazu, dass das, gerade wenn man dann auch noch sieht, Aaron Jones war vielleicht der beliebteste Packers-Spieler überhaupt, dass der Schritt jetzt nicht bedingungslos gefeiert wird von Packers-Fans. Den Eindruck hatte ich schon und das kann ich nachvollziehen.
Das kann ich auch nachvollziehen, aber es war ja nicht mal der einzige Move, den die Packers gemacht haben, denn sie haben auch in ihre Defense investiert und haben sich einen der Top-Safeties, Xavier McKinney, geholt.
Ja, den Fit mag ich extrem, war ein Riesen-Need bei den Packers, also Xavier McKinney, Ex-Giant-Safety. Für eine Defense, die flexibler sein will, die mehr mit Pressure-Looks arbeiten will, das ist einfach auch der Trend, dass du diese Art Safety brauchst, diese flexiblen, vielseitigen Safeties. McKinney ist noch echt jung. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die beste Version von ihm noch gar nicht gesehen haben. Der war für mich auch in der Top 20, was Defense-Free Agents angeht. 17 Millionen pro Jahr hatte ich trotzdem nicht erwartet. Nee. Also der Deal sind 4 Jahre, 68 Millionen. Ich habe noch keine Total Guarantees gesehen, aber er kriegt auf jeden Fall 25 gleich im ersten Jahr. Das heißt, ich schätze, mindestens die ersten 2 Jahre sind ganz fix und dann mal gucken. Der Vertrag ist schon unerwartet hoch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Packers so einen Vertrag mitgehen und vor allem, der Vertrag kommt so zustande, dass es wahrscheinlich ein Wettbieten war. Nach allem, was man hört, eben, dass die Eagles da unter anderem dran waren, noch 1, 2 andere Teams. Auch das geht halt in diese Richtung, dass die Packers am ersten Tag der Free Agency ein Wettbieten mitmachen und das auch noch gewinnen, ist einfach wirklich ein Strategiewechsel. Ich hätte diese Zahlen so nicht erwartet, aber ich mag den Fit extrem und ich glaube, dass das auch ein Investment ist in einen Spieler, der in Green Bay noch mal besser werden kann, als das bei den Giants bisher schon war.
Ja, aber die Positionsauswahl finde ich trotzdem mal wieder spannend bei den Packers, auf Running Back und Safety ausgerechnet zu gehen. Und diese Offense wird auf jeden Fall anders aussehen, denn kann man ihn Packers Legende nennen? Auf jeden Fall einer der...
Ich würde sagen, ja.
Eine Legende wurde entlassen bei den Packers. Nicht nur Aaron Jones nächstes Jahr nicht mehr mit dabei, sondern auch David Bakhtiari, denn den haben sie entlassen.
Ja, war an dem Punkt so ein bisschen eine Formalität, finde ich, oder nicht mehr überraschend. Der wäre ja in sein letztes Vertragsjahr gegangen mit einem Cap-Hit von über 40 Millionen Dollar. Packers schlucken 19 Millionen Dead-Cap, gewinnen aber eben auch 21 Millionen an Cap-Space, jetzt 2024 dazu. Und Bakhtiari hat die letzten 3 Jahre 13 Spiele gemacht. Also der hat 2 Saisons quasi komplett verpasst. Ich weiß nicht, ob der Körper noch viel hergibt. Er will noch weiterspielen. Packers haben das ja auch versucht, ihn da langsam heranzuführen, zu gucken, dann testen und so. Und dann war das ja so ein permanentes, diese Woche, nicht ganz. Nee, doch noch nicht. So. Klar, es gibt jetzt diese ganze Storyline, holt Aaron Rodgers ihn direkt zu den Jets. Die brauchen einen Left Tackle. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Und selbst wenn jetzt sowas zustande kommt, aus Jets-Sicht kannst du dich ja nicht darauf verlassen, dass der eine Saison spielt.
Der Division-Rivale der Packers, die Vikings, waren auch sehr aktiv und vor allem sehr aktiv, was ihre Defensive Front angeht. Denn die Vikings holen zum einen Jonathan Greenard, einer unserer Favorites sozusagen auf der defensiven Seite.
Ja, der Danielle Hunter-Ersatz dann in erster Linie mal. Danielle Hunter ist einer der wenigen Top-Free-Agents noch auf dem Markt. Selbst wenn sie Hunter gehalten hätten, hätte diese Defensive Line mehr Arbeit gebraucht. Und dementsprechend haben sie da jetzt auch mehrfach gleich am ersten Tag investiert. Greenard ist eine Verpflichtung, die mir sehr gut gefällt. Der ist natürlich jünger jetzt im Vergleich zu Danielle Hunter. Ich glaube, 3 Jahre ist da der Unterschied. Ich mochte ihn sehr. Wir haben in der Defense-Free-Agent-Folge ausführlich über ihn gesprochen. Für mich ein produktiver Allrounder, eine High-End-Nummer 2 am besten oder so eine 1B am besten. Deswegen denke ich, dass da auch noch mehr passieren wird. Auch Interior-Defensive-Line ist ja absolut noch ein Thema. Der Deal sind 4 Jahre, 76 Millionen Dollar, 42 garantiert. Also reden wir über 19 pro Jahr. Das finde ich okay im Zusammenspiel auch mit den Garantien für die Position. Und da ist auch dann, ich denke, nach Jahr 2 einiges an Flexibilität mit dabei in dem Vertrag. Ich mag das Signing sehr und ich bin super gespannt drauf, ihn in so einer Blitz-Heavy-Defense zu sehen. Weil ich glaube, der könnte da richtig gute Zahlen auflegen.
Und der zweite Name, der in diese Defense neu reinkommt, ist Andrew Van Ginkel, Ex-Dolphins-Pass-Rusher.
Ja, da müssen wir uns nicht vorstellen, wie das aussieht in so einer Defense, weil der hat ja schon unter Brian Flores gespielt in Miami. Ja, gefährlicher Pass-Rusher halt, wenn du ihm 1-gegen-1-Gelegenheiten gibst letztlich. Und die wird er hier kriegen in Minnesota. Und er hatte ja letztes Jahr dann schon, als er mehr spielen musste, verletzungsbedingt auch unter Vic Fangio in Miami, eine sehr produktive Saison. Den Deal mag ich auch echt. 2 Jahre, 20 Millionen, 14 garantiert. Ist ein besseres Investment, würde ich sagen, als das, was sie letztes Jahr mit Marcus Davenport versucht haben. Auch wenn Davenport natürlich das höhere Pedigree so ein bisschen hat. Aber Van Ginkel, da können wir einfach sicher sein, dass der in dieser Defense funktionieren wird.
Ich bin halt sehr gespannt. Einer von den beiden muss sich so ein bisschen als Nummer 1, als richtiger Nummer 1
entwickeln. Ja, das wird, wenn dann Greenard sein, wenn es einer von den beiden ist, ja.
Genau, weil beide waren ja eher so die Nummer 2, mussten dann teilweise die Nummer 1 sein, wie Van Ginkel aufgrund von Verletzung. Aber kriegen auf jeden Fall beide eine ganz andere Bühne jetzt bei den Vikings als bisher. Noch ein weiterer Deal bei den Vikings für die Defense. Ja. Blake Cashman,
nochmal Front.
Linebacker.
Genau. Blake Cashman, nochmal Frontspieler. Produktive Saison in Houston gab letztes Jahr. Bei den Vikings hatte sich ja Ivan Pace als undrafted Free Agent sehr schnell da zum Starter entwickelt. Passt doch super in Brian Flores' Defense einfach rein. Der Platz neben ihm wurde ja jetzt frei. Da unterschreibt Cashman für 3 Jahre bis zu 25,5 Millionen Dollar. Also wird auch dann der Starter, das wird das Starting-Linebacker-Duo sein, denke ich, Cashman und Pace. Und für mich nochmal so der Bogen da dran gemacht. Für mich eigentlich alles, was die Vikings gestern gemacht haben an diesem ersten Tag, unterstreicht, dass die in Runde 1 auf einen Quarterback gehen werden und einen günstigen Quarterback bald in diesem Team haben wollen.
Dann kommen wir wieder zurück zu den Running Backs und Saquon Barkley hat ihm seinen Job weggenommen bei den Eagles. Deshalb brauchte DeAndre Swift ein neues Team und er hat es gefunden in Chicago. DeAndre Swift geht zu den Bears.
Ja, war der erste Deal tatsächlich. 10 Minuten nach Start der Free Agency, der erste Deal, der rauskam, war Swift nach Chicago. Hätte ich jetzt, also wenn du mir 100 Versuche gegeben hättest, ich glaube, Swift hätte ich nicht getippt als meinen ersten Deal, aber gut. Hat mich auch so ein bisschen gewundert, weil super tiefe Running Back Gruppe natürlich. Die Bears haben da einen Need, aber jetzt hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass du das sofort angehst.
Ja.
Im Nachhinein auf den restlichen Abend dann geschaut, kann man so ein bisschen argumentieren, so wie der Running Back Markt dann lief.
Gut, dass sie fast es alle gemacht haben.
Genau, versteht man so ein bisschen. Sie haben den Markt natürlich antizipiert dementsprechend und versteht man so ein bisschen. Ich hätte jetzt trotzdem vielleicht eher das Investment aus Bears Sicht woanders erstmal hingeschoben, aber gut, es sind 3 Jahre, 24 Millionen. Das ist, also 8 pro Jahr finde ich jetzt erstmal in Ordnung für diese Art, für dieses Running Back Tier. 15,3 garantiert, das hätte ich nicht gemacht für die DeAndre Swift. Das sind relativ hohe Garantien, finde ich. Und ich mag die DeAndre Swift. Der war letztes Jahr produktiv hinter der Eagles-Line, aber klappt es auch ohne die Eagles-Line. Wir haben mit Miles Sanders gerade das warnende Beispiel gehabt. Swift letztes Jahr hatte 2,8 Yards vor Kontakt im Schnitt, der viertbeste Wert für alle Running Backs. Plus, wir haben die Verletzungsthematik eben bei ihm. Der hat letztes Jahr zum ersten Mal in seiner Karriere mehr als 570 Snaps in einer Saison gespielt. Ja, ich weiß nicht. Bears so ein bisschen komischer Start. Die haben ja Kevin Byard schon kurz vor dem Start der Free Agency verpflichtet für 2 Jahre 15 Millionen, bis zu 15 Millionen Dollar. Und jetzt dann eben Swift als erste Prio zum Start der Free Agency. Irgendwie ein bisschen komischer Start, finde ich, für Chicago.
Ja, vor allem, wenn du mir sagst, dass du DeAndre Swift und Tony Pollard zumindest für das gleiche Durchschnittsgehalt bekommst, wüsste ich, wen ich da genommen hätte und es wäre nicht DeAndre Swift gewesen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Die Jaguars waren sehr aktiv. Die Jaguars haben zum einen Wide Receiver Gabe Davis von den Bills geholt. Spannende Verpflichtung.
Mhm. Spannender Fit, weil Trevor Lawrence nach wie vor einer der produktivsten Deep Passer ist. Auch letztes Jahr war. Der hatte 11 Deep Passing Touchdowns in der Regular Season. Kein Quarterback hatte mehr. Platz 4 in Deep Passing Yards. Und Davis ist ein vertikaler Receiver. Das haben wir in Buffalo die letzten Jahre ganz klar gesehen. Der hatte nie in seiner NFL-Karriere bisher eine durchschnittliche Targettiefe von unter 14,5 Yards. Also immer ein vertikaler Receiver. Plus Trevor Lawrence war am besten bei Clemson im College, als er diese großen Outside-Receiver hatte, ne? T. Higgins zum Beispiel. Mhm. Und da passt Gabe Davis einfach absolut rein.
Da hätte man auch gleich T. Higgins holen können.
Hätte ich mehr gefeiert. Es ist bei Davis halt diese Inkonstanz in seinem Spiel einfach. Und das zieht sich einfach durch seine ganze Karriere. Aber es sind auch nur 3 Jahre, 13 pro Jahr und maximal Gesamtvalue sind 50 Millionen für über die 3 Jahre. Und Garantien wohl nur bei 11 Millionen Dollar. Das heißt, das könnte auch ein Einjahresdeal letztlich nur sein, unterm Strich. Ja. Das finde ich in Ordnung, in Summe. Die Frage ist dann natürlich, ist das jetzt der Move, der besiegelt, dass Calvin Ridley nicht bleibt? Oder ist es von der finanziellen Struktur her immer noch so, dass sie trotzdem Ridley behalten? Der Vertrag für Davis würde das zulassen, um das ganz klar zu sagen.
Das ist nicht der einzige Spieler, den sie aus Buffalo geholt haben, denn auch Center Mitch Morse geht nach Jacksonville.
Ja, wir hatten ja gestern den Rest der Interior Line mit den beiden Guard-News, beide Starting Guards, die sie da gehalten / verlängert haben. Und da hatte ich noch gesagt, Jacksonville vielleicht ein Kandidat, um den ersten Center im Draft zu nehmen. Ja. Das hatte sich dann ein paar Stunden später schon wieder relativiert, weil Mitch Morse, über den wir auch gestern gesprochen haben, im Zuge dieser ganzen Bills-Entlassung, sehr, sehr solider Center immer noch, klares Upgrade für das, was die Jaguars letztes Jahr hatten und relativ preiswert. 10,5 Millionen über 2 Jahre, 7 garantiert. Mag ich sehr. Also finde ich ein sehr, sehr smartes Signing für die Jaguars.
Und in der Defense wurden sie auch noch aktiv, denn sie haben sich Safety Darnell Savage geholt.
Den verstehe ich ein bisschen weniger, den Deal. 3 Jahre, 21 Millionen Dollar, 12,5 garantiert. Letztes Jahr in Green Bay nur 10 Spiele gemacht, verletzungsbedingt. Er war immer irgendwie eher solide, würde ich sagen, als mehr. Und da bin ich mir nicht mal wirklich sicher, ob der ein Upgrade zu ihrem aktuellen Safety Room ist, um das mal aber vorsichtig zu formulieren. Ist jetzt nicht mega teuer, ja.
Dann gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Verpflichtungen, wo wir ein bisschen schneller durchgehen wollen. Ich habe Tony Pollard gerade schon angesprochen. Er hat einen ähnlichen Deal bekommen wie DeAndre Swift. Aber er hat ihn bekommen bei den Tennessee Titans. Und das hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
Ja, und das war die zweite Running Back News. Also Swift war, also chronologisch gesehen, Swift war die erste und dann kam Pollard kurz danach. Pollard mit Tajay Spears, auf jeden Fall ein dynamisches Duo im Backfield, würde ich sagen. Gerade wenn wir bei Pollard so ein bisschen davon ausgehen, dass er dann auch wieder mehr zu alter Stärke findet, mit mehr Abstand zu der Verletzung, kann das schon sehr spannend sein.
Ich habe mich nur gefragt, so wer macht dann so die, also wer macht die harte Arbeit im Backfield?
Richtig.
So, weil weder Tajay Spears noch Tony Pollard sehe ich so als Every-Down-Back beziehungsweise Early-Down, Short-Yardage-Back.
Ja, gerade, also mit dem vor dem Hintergrund, das ist ja halt der Derrick Henry-Spot, den du da ersetzt.
Genau.
Da wäre jetzt Pollard stilistisch nicht meine erste Wahl gewesen. Aber ich bin gespannt, was sie mit den beiden machen. Sind auch hier 3 Jahre 24, also Total Value ist wie der DeAndre Swift-Deal. Plus noch dazu, die Titans holen Lloyd Cushenberry, den Ex-Broncos-Center. Offensive Line, ja, das große Thema. Da hätte man oder kann man nach wie vor fast überall ansetzen, abgesehen von Peter Skoronski in Tennessee. Und Cushenberry hatte letzte Saison seine mit Abstand beste bisher in der NFL. Wird ein sofortiges Upgrade sein. Und das sind auch Moves, finde ich. Cushenberry, Pollard auch ein Stück weit mit dem, was er auch als Receiver machen kann. Big Play-Waffe, die er sein kann. Die, finde ich, zeigen, dass sie zumindest mal gewillt sind, was aufzubauen, was um Will Levis eine Chance zu geben. Und das halte ich grundsätzlich erstmal für die richtige Strategie. Dazu haben sie defensiv Corner, ist ja eine ihrer größten Baustellen. Da haben sie Chidobe Awuzie geholt zum Start jetzt in die Free Agency. Auch das, finde ich, eine solide Verpflichtung. Also in Summe, ich wäre es wahrscheinlich anders angegangen. Ich hätte, glaube ich, auch jetzt nicht Tony Pollard geholt aus Titans Sicht. Aber zumindest erkennt man, finde ich, eine Strategie in Tennessee.
Erkennt man die auch in Carolina, ist die Frage. Denn die haben auch ein paar Deals gemacht. Zum Beispiel Robert Hunt, der jetzt in Carolina spielen wird bei den Panthers.
Ja, die Strategie ist relativ klar. Wir haben den wahrscheinlich kleinsten, fragilsten, schmächtigsten Quarterback in der NFL. Wir brauchen eine starke Interior Offensive Line. Das war die Strategie der Panthers gestern. Der Deal für Robert Hunt, den Spieler, den ich extrem mag, der Deal sind 5 Jahre 100 Millionen Dollar. Also der Guard-Markt, wie gesagt, ist explodiert gestern. massives Upgrade, sportlich gesehen, auf Right Guard für die Panthers Offense. Und wir wissen bei ihm, dass er zusätzlich, wenn nötig, mal auch Right Tackle spielen kann, notfalls. Jetzt war das halt aber nicht der einzige Move, sondern sie haben ja den Double Down gemacht. Sie haben zusätzlich auch noch Damian Lewis geholt, den Ex-Seahawks Guard, der für 4 Jahre 53 Millionen Dollar unterschreibt. Also im Kern, die Panthers haben gestern in 2 Guards 150 Millionen Dollar und davon 89 garantiert investiert. Und ich kann es verstehen, warum du das machst, ob das sich dann am Ende, ob das sich als effiziente Moves herausstellt, mal gucken. Aber das ist ein Team, das einfach jetzt eine Basis bauen muss, um Bryce Young eine Chance zu geben. Und ich glaube, der nächste Schritt, und vielleicht werden wir da heute, dann werden wir da vielleicht morgen drüber sprechen, wenn es heute passiert, wird einfach sein, jetzt auch noch in ein, zwei Receiver zu investieren. Sie haben den Trade, den Burns-Trade gemacht, jetzt haben sie ein bisschen mehr Draft-Kapital. Also du hast zumindest mal, du siehst so ein bisschen die Strategie, wir bauen jetzt eine Offense auf, damit Bryce Young zumindest eine Chance hat.
Ja, und du musst da zum einen was machen. Gleichzeitig ist es auch nicht so, dass es Offensive Guards, gute Offensive Guards wie Sand am Meer gibt. Und vielleicht orientiert man sich da auch so ein bisschen. Ist ja immer so Copycat-mäßig bei den Chiefs, die auch sehr viel in ihre Guardspots investiert haben in der Vergangenheit. Ja, mal schauen. Aber sie mussten da was tun. Und wenn es dann halt so teuer ist mit dem erhöhten Cap-Space, dann muss man da auch ein bisschen draufpacken. Wir kommen zu den LA Rams und kommen zu Jonah Jackson, der bei den Rams unterschrieben hat. Bleiben in der Offensive Line.
Ja, bleiben bei den Guards auch. Also der Guard-Markt war wirklich halt so ein Thema. Und die Rams ja doppelt. Die Rams hatten Kevin Dotson vor dem Start der Free Agency schon teuer bezahlt. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie nochmal so einen Guard-Deal raushalten. Aber unterstreicht vielleicht auch das, was du gerade gesagt hast. Teams denken da mittlerweile anders, gerade was Guards angeht.
Ich glaube aber auch, dass die Verknappung also
kann auch sein, ja. Kann absolut ein Grund sein. Jonah Jackson, ex-Lions Guard, bekommt 51 Millionen Dollar über 3 Jahre, 34 garantiert. Und sie haben ja nicht nur jetzt diese beiden teuren Moves gemacht, also Jackson extern geholt, Dotson dann erst letztes Jahr getradet und jetzt verlängert, sondern sie hatten ja letztes Jahr im Draft auch in der 2. Runde Steve Avila geholt, also was ja auch eine Premium-Ressource ist, 2. Runden-Pick. Ich schätze, dass Avila jetzt Center spielen wird und Dotson und Jackson dann rechts und links von ihm. Wenn Avila das hinkriegt, also das ist eine massive Interior Offensive Line, was Größe und Gewicht angeht, und das könnte, also die könnten in puncto Inside-Run-Game und sowas könnten die, waren sie letztes Jahr schon stark, aber da könnten die noch mal unfassbar unangenehmer noch werden.
Ja, damit, glaube ich, hast du schon sehr gut die Strategie dahinter beschrieben. Wir kommen zu Leonard Williams. Der ist dann letztendlich doch nicht so richtig auf den Markt gekommen, denn er bleibt in Seattle.
Ja, unterstreicht auch noch mal dieses Thema, dass bestimmte Positionsgruppen einfach extrem teuer geworden sind. Und Defensive Line, wie gesagt, gehört da halt dazu. Es sind 3 Jahre, es sind 21,5 Millionen Dollar pro Jahr über diese 3 Jahre. 43 sind garantiert. Sage ich ganz ehrlich, ist mir zu viel Geld für Leonard Williams. Das hätte ich ihm nicht bezahlt. Aber es passt halt in dieses Thema der Free Agency. Und wir müssen nur in die NFC West gucken, um das so irgendwie zu untermauern. Wir haben die Niners, die Yitor Gross-Matos 18 Millionen Dollar für 2 Jahre bezahlen. Wir haben die Cardinals, da kommen wir gleich noch dazu, deren ganzes Thema gestern war, solide Frontspieler für vielleicht ein bisschen mehr Geld als gedacht zu holen. Und da passt der Leonard Williams-Deal dann irgendwo auch wieder rein. Also haben wir ausführlich auch schon drüber gesprochen. Er ist ein guter Allrounder. Nach dem Wilkins-Deal war er der beste Defensive Lineman auf dem Markt. Solche Spieler geben der Defense Stabilität, ganz klar. Ob Seattle das jetzt machen muss mit Blick darauf, dass die ja schon so ein bisschen einen kleinen Umbruch einleiten, mit Blick auf sein Alter, auf seine Rolle, weiß ich nicht. Aber diese 21,5 pro Jahr, wenn du mir die vorgestern gezeigt hättest, wäre ich erstmal so, what? Wie viel? Wenn man dann den ersten Tag der Free Agency sieht und sieht, dass eben Guard und Defensive Line einfach 2 Positionsgruppen sind, die so hochgeschossen sind, ja, kann man es zumindest relativieren.
Die Detroit Lions hatten Bedarf in ihrer Defense, das wussten wir alle, und sie haben diese Probleme adressiert, und zwar mit 2 Spielern, mit einem Cornerback und einem Defensive Line, mit Carlton Davis und Marcus Davenport. Mhm.
Ja, erstmal die beiden größten Baustellen, denke ich. Edge und Corner, die sind damit nicht gefixt, aber du holst halt talentierte Spieler und kannst das immer noch weiter adressieren. Davenport ist ein Einjahresvertrag, haben die Vikings ja letztes Jahr auch schon mit ihm versucht. Ist halt einfach die Frage, kann er fit bleiben? Kann er genug Spiele spielen? Dann könnte er ein interessanter Komplementär-Rusher zu Aiden Hutchinson sein. In Minnesota letztes Jahr mit Danielle Hunter hat das nicht funktioniert, wie er hofft. Corner wahrscheinlich die größte Baustelle, da traden sie für Carlton Davis. Der kommt aus Tampa Bay, wäre da in sein letztes Vertragsjahr gegangen. Kommt quasi mit einem Einjahresvertrag, wenn man so will, 14,5 Millionen Dollar nach Detroit. Guter Scheme-Fit, klares Upgrade für die Lions. Hatte halt auch mit Verletzungen zu kämpfen die letzten Jahre. 16 Spiele verpasst die letzten 3 Jahre. Aber wenn fit, kann Carlton Davis Detroits Nummer 1 Corner sein. Und der Preis spiegelt es auch wieder, weil es ist immer ein Drittrunden-Pick, den sie nach Tampa Bay schicken, bekommen im Gegenzug 2 Sechstrunden-Picks zurück noch von den Bucks. Aber das ist schon ein Deal, der gut funktionieren kann für die Lions, glaube ich, weil das könnte ihr Nummer 1 Corner sein.
Bringen wir uns mal auf den neuesten Stand, was die New England Patriots angeht, weil die haben auch einiges gemacht, ja. Neue Spieler geholt, aber auch mit wichtigen Spielern verlängert.
Die Patriots machen ganz viel dafür, um sich auf einen Rookie-Quarterback vorzubereiten. Das war für mich ganz klar das Thema für ihren ersten Free-Agency-Tag. Sie haben es doch noch geschafft, Mike Onwenu zu halten, ihren Offensive Lineman, für 3 Jahre 57 Millionen, 38 garantiert.
Wichtig.
Wichtiges Signing. Ich habe es ja gesagt, das ist für mich der beste Free-Agency-Offensive Lineman, wenn er auf den Markt, oder also er kam ja auf den Markt für ein paar Stunden und dann haben sie ihn aber gehalten. Dann haben sie Jacoby Brissett verpflichtet, die ideale Bridge-Lösung, glaube ich. Also das ist ja quasi seine Calling-Card. Und wenn du dann einen Rookie dahinter behutsam aufbauen willst, sagen wir es mal so, dann ist es einfach ideal. Dann hast du da jemanden, wo du weißt, Brissett kannst du für ein paar Wochen auch spielen lassen und weißt einfach, was du mit dem kriegst. Das ist 1 Jahr 8 Millionen Dollar, finde ich absolut logisch, um einen Quarterback an 3 zu draften. Und dann noch Antonio Gibson geholt. Antonio Gibson kommt als Receiving Back, 3 Jahre, 11,25 Millionen Dollar. Ich denke, eine sehr gute Ergänzung zu Ramondre Stevenson. Und da sage ich auch, je mehr dynamische Spieler die Patriots in diese Offense packen können, desto besser. Jetzt ist halt die Frage für mich noch, was machen sie auf Receiver? Wir wissen, dass Devante Parker raus ist. Der wird, wenn es da nicht nur irgendwie so ein Low-Level-Trade gibt, wird der entlassen werden, heute oder morgen. Und dann bleibe ich dabei, dass die Patriots, glaube ich, ein heißer Kandidat auf Calvin Ridley sein werden.
Ja, der ist auf jeden Fall wahrscheinlicher geworden, beziehungsweise ein Wechsel ist sehr wahrscheinlich geworden durch den Deal mit Gabe Davis. Wir kommen zu den Houston Texans. Auch die waren aktiv, vor allem was ihre Defense angeht. Wen haben sie geholt?
Ja, Defense war ganz klar das Thema. Denico Autry kommt, Defensive Lineman, physischer Defensive Lineman, für 2 Jahre.
AFC South Spezialist.
Richtig, er macht da die Runde. Ich glaube, Jacksonville fehlt noch, aber sonst ist er sehr, war jetzt bei allen am Start. 2 Jahre, 20 Millionen Dollar. Super fit für diese Defense, die ja auch eine Need jetzt dann haben. Grenard eben verloren. Jeff Okuda kommt. Letztlich ein One-Year-Flyer. Mal gucken, was man aus ihm rausbekommt. Der Deal sind auch nur 4,75 Millionen für ein Jahr. 6 Millionen Maximum, nur 2,5 garantiert. Also das ist wirklich so ein, mal gucken, was wir rauskriegen. Und Azeez Al-Shaair, das war das dritte Defense-Signing für die Texans am ersten Tag. Und das ergibt halt auch sehr, sehr viel Sinn. Der war immer in der Niners-Rotation unter DeMeco Ryans auf Linebacker. Jetzt ein Jahr in Tennessee gespielt. Die Texans brauchen dringend Linebacker-Hilfe. Ein logischer Fit und ein Spieler, den eben DeMeco Ryans sehr, sehr gut kennt. Vertrag ist aber auch nicht ohne. 3 Jahre, 34 Millionen Dollar. Also das ist dann schon recht klar, das ist ihr neuer Nummer 1 Linebacker.
Die Dolphins hatten ja einiges im Vorwege getan, mit einigen Spielern nicht verlängert beziehungsweise auch entlassen. Und jetzt haben sie Namen geholt, die jetzt nicht zu den größten Namen auf dem Markt gehört haben. Zum Beispiel Jordan Brooks und Aaron Brewer.
Ja, Center war auf jeden Fall ein Thema. Connor Williams ist ja da Free Agent und kommt von der Verletzung zurück. Miami war auch ein beliebtes Mock-Center-Team für vielleicht die erste Runde. Aber das hat sich wahrscheinlich erledigt. Sie holen Aaron Brewer für 3 Jahre, 21 Millionen Dollar. Das ist der Ex-Titan-Center, vor allem ein guter Run-Blocking-Center. Den Move kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Der Linebacker-Move hat mich ein bisschen überrascht. Sie hatten sich ja von Jerome Baker getrennt, aus Cap-Gründen, aus finanziellen Gründen, verpflichten jetzt Jordan Brooks, Ex-Seahawks-Linebacker, 3 Jahre, 30 Millionen. Ist ein guter Allround-Linebacker, ist ein guter Cover-Linebacker. Aber da hat mich die Herangehensweise schon ein bisschen überrascht, ob da man sich dann nicht doch irgendwie auch mit Baker hätte einigen können.
Die Cincinnati Bengals haben einen sehr überraschenden Move getätigt. Also für mich persönlich überraschend. Er ist jetzt nicht komplett unerwartet gewesen, aber sie haben sich von Joe Mixon getrennt und gleich einen Ersatz reingeholt.
Ja, war ab und zu halt mal Thema wegen Cap-Gründen, Alter und so. Sie sparen gut 6 Millionen Dollar gegen den Cap mit der Entlassung und investieren die halt kostengünstiger und jünger in einen frischeren Running Back mit Zach Moss, der für 2 Jahre und 8 Millionen unterschreibt, also 4 pro Jahr. Ich mag den Fit tatsächlich ganz gerne. Ich glaube, Zach Moss als Runner kann in der Offense richtig gut funktionieren.
Joe Mixon aber jetzt sofort einer der spannendsten Namen, finde ich, was die verbleibenden Running Backs
das ist,
noch angeht.
Das ist ja wirklich das Krasse. Wir hatten ja diesen Running Back Hype, diese Welle. Derrick Henry hat keinen Deal bekommen, aber dafür kamen ja Joe Mixon und Aaron Jones doch frisch dazu auf den Markt. Also da könnte heute auch noch mal einiges passieren.
Da werden aber auch so langsam die Spots rar. Also Derrick Henry könnte einer der Verlierer sein, wenn es schlecht läuft.
Ja. Dallas, Baltimore, Houston, das wären so die Top-Spots für mich.
Du hattest kurz mal eben die Wide Receiver schon angesprochen. Einer der Top-Wide Receiver ist vom Markt. Michael Pittman bleibt nämlich bei den Indianapolis Colts.
Genau, hat ja den Franchise-Tag bekommen. Also haben wir den nächsten Spieler, wo nicht viel Zeit dann lag zwischen Franchise-Tag und Deal, wie bei Madubike, wie bei Jalen Johnson, sind 3 Jahre 70 Millionen Dollar. Das ist erstmal Platz 8 unter Wide Receivern, was Durchschnittsgehalt angeht. Hinter DK Metcalf, Deebo Samuel, die auch 3 Jahresverträge haben. Wir hatten ja jetzt, ich glaube, vorletzte Offseason hatten wir ja diese Gruppe Receiver, die für 3 Jahre und 60 Millionen unterschrieben haben. Godwin, Mike Williams, so dieses Tier. Und bei diesen, ich nenne es mal Second-Tier-Receivern, sind wir jetzt bei 3 Jahren 70 Millionen halt angekommen, was ja irgendwo Sinn ergibt. Insofern passt dieser Deal, glaube ich, für Pittman auch. Und war für mich immer klar, dass sie den halten werden, weil du halt einfach Anthony Richardson jetzt auch bestmögliche Waffen geben willst. Und da ist für mich eher die Frage, ob sie vielleicht noch jemanden dazu holen. Das kann dann auch im Draft sein. Pittman ist so ein Floor-Spieler. Und das war generell auch das Thema bei den Colts, die halt in erster Linie gestern wirklich ihre eigenen Leute gehalten haben, unter anderem auch Grover Stewart, den Nose-Tackle, der für 3 Jahre 39 Millionen verlängert. Also Colts waren vor allem intern unterwegs gestern.
Die Commanders waren auch extern unterwegs. Und auch hier kann man sagen, sie bereiten sich auf einen Rookie-Quarterback vor, denn sie haben vor allem in ihre Offensive Line investiert.
Genau, ja, extern mit ein bisschen internen Geschmack, weil sie haben bei den Cowboys ein bisschen gewildert, wo ja ihr neuer Headcoach Dan Quinn herkam letztes Jahr. Sie haben Tyler Biadasz geholt, sehr solider Center, würde ich sagen, 3 Jahre, 30 Millionen Dollar, ist jetzt kein Top-5-Center, aber halt ein erfahrener, verlässlicher Spieler, was eben, wenn du einen Quarterback an 2 draftest, umso relevanter wird. Dann haben sie noch Dorrance Armstrong geholt, für die Defensive Line, der für 3 Jahre und 33 Millionen Base unterschreibt und nicht aus Dallas, aber nochmal ein sehr, sehr guter Scheme-Fit für die Defense ist Frankie Louvu, der Linebacker von den Panthers, der für 3 Jahre 36 unterschreibt. Speed, 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 einfach Explosivität, das ist sein Spiel und Dan Quinns Defense baut halt maßgeblich darauf, schnell zu sein, explosiv zu sein. Und dann haben wir noch ein Signing, was wir, glaube ich, sogar prognostiziert hatten, nämlich Austin Eckler für Cliff Kingsbury's Offense als Pass-Catching-Back. Der kommt für 2 Jahre und bis zu 11,4 Millionen Dollar. Und das wäre ja auch so ein Rookie-Quarterback-Best-Friend-mäßiger Deal vielleicht.
Total, zumindest wenn er wieder zu alter Stärke zurückfindet. Ja. Die Cardinals haben einige Deals eingetütet, aber vor allem für ihre Defense auch so ein paar Under-the-Radar-Names, würde ich sagen.
Ja, die Frage ist ja immer, was machen die Teams, die halt so viel Capspace haben? Wir haben es bei den Commanders, finde ich, gesehen. Wir haben es auch bei den Cardinals gesehen, eben Spieler zu holen. Wenn ein Team so viele Löcher hat, dann Spieler zu holen, die auch einen gewissen Floor bieten. Mhm. Also, wir haben ja gerade die Commanders-Namen genannt. Ich finde, die gehen in diese Richtung. Und für Arizona war das, finde ich, auch das Thema. Spieler zu holen, die Löcher stopfen, die eine Basis liefern, die halt in Arizona, in der Front vor allem, komplett gefiltert letztes Jahr. Das war wahrscheinlich die schlechteste Defensive-Tackle-Gruppe in der NFL letztes Jahr. Und dann holst du halt mal Spieler wie Bilal Nichols von den Raiders, Justin Jones von den Bears, so Mid-Level-Spieler, die mehr Geld gekriegt haben, ich hab's vorhin gesagt, mehr Geld gekriegt, als ich gedacht hatte. Bei Jones sind es 30 über 3 Jahre, bei Nichols sind es 21 über 3 Jahre. Plus Mac Wilson von den Patriots haben sie noch geholt, Linebacker, Edge, Hybrid für 3 Jahre, 12,75. Also zum einen seht ihr hier schon das Thema 3-Jahres-Deals, wo du nach 2 Jahren rauskommst. Das ist halt so ein Thema, finde ich, was Sinn ergibt für ein Team, wo die Cardinals stehen. Und es sind 3 Spieler, die eben alle die Front stabiler machen sollen und da den Floor heben. Und ich denke, die Strategie ist dann eben im Draft auf die Ceiling-Spieler, auf Premium-Positionen zu gehen. Und das, finde ich, ist eine durchaus valide Strategie. Die einzige Premium-Position, die sie jetzt am ersten Tag angegangen sind, war Corner. Und selbst da, aber mit Sean Murphy Bunting, kommt halt ein Nummer-2-Corner. Der kommt für 3 Jahre bis zu 25,5 Millionen Dollar, 17,5 garantiert. Das sind Moves, die du machst, wenn du viele, viele Baustellen hast, den Floor erstmal stabilisieren willst, um dann halt im Draft da idealerweise deine High-Ceiling-Spieler zu finden.
Und jetzt schließen wir den Kreis, rudern zurück zu den Eagles und wir rudern nochmal zurück zu den Offensive Guards, denn ein Offensive Guard hat besonders abgeräumt. Landon Dickerson hat einen Rekorddeal bei den Philadelphia Eagles unterschrieben.
Mhm, das war der Rekorddeal zum Start der Free Agency und dann kamen die anderen Guards-Verträge. Das war, war
wirklich Messlatte der, gesetzt, ja.
Richtig, ja. Sind 4 Jahre bis zu 87 Millionen, 50 Total Guarantees. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Summe für Guards. Und war dann eben vom durchschnittlichen Jahresgehalt her von 21 Millionen Dollar, wurde er der teuerste Guard in der NFL. Ich glaube, das hat glaube ich, keiner überboten. Wenn ich jetzt niemanden nein, vergesse.
Also nicht, was durchschnittliches Gehalt
angeht. Genau, was durchschnittliches Gehalt angeht, bleibt er sogar die Nummer 1.
Robert Hunt ist nur Nummer 3 mit 20. einer Million weniger.
Genau. Ja, und Dickerson, also das ist halt ein smarter Move gewesen von den Eagles, weil Dickerson war ja kein Free Agent, der wäre in sein letztes Vertragsjahr gegangen. Und meine Vermutung ist halt, dass die Eagles genau das antizipiert haben, dass dieser Guard-Markt jetzt hochschießt. Und jetzt hast du wahrscheinlich Dickerson vergleichsweise so ein bisschen zu einem günstigeren Deal bekommen, als wenn du ihn in einem halben Jahr oder in einem Jahr verlängert hättest.
Glaubst du?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, wenn du, weil jetzt wäre ja Robert Hunt die Basis gewesen. Und das heißt, wahrscheinlich wäre Dickerson dann in verschiedenen Bereichen noch mal höher geklettert, schätze ich.
Aber er ist ja so schon die klare Nummer 1.
Ja, gut, aber nicht was Länge angeht. Ich weiß nicht, total.
Also du sagst, in einem Jahr ist Leonard Dickerson nicht mehr die Nummer 1 im Durchschnittsgehalt-Ranking der Offensive Guards.
Ich glaube, das könnte schon sein. Ich glaube aber in einem Jahr.
Dann ist es ja kein.
Nein, ich glaube, in einem Jahr hätten sie ihm noch mehr bezahlen müssen. Weißt du, ich meine?
Aber ohne dass jetzt zum Beispiel, ich glaube, Chris Lindstrom ist die Nummer 2, überboten worden wäre. Mhm. Also, weil die orientieren sich ja schon so ein bisschen daran. Es ist ja kein Zufall, dass Chris Johnson Hauch mehr verdient als Aaron Donald.
Ja, klar. Aber also musst du ja sehen, also. Hunt ist halt ein Jahr mehr, sind 13 Millionen, glaube ich, mehr in Total Guarantees.
Ja.
Fully Guarantees habe ich jetzt bei Dickerson noch nicht gesehen, aber die sind auch bei Hunt recht stark mit 44 Millionen. Mhm. Dann hätte vielleicht Dickerson auch gesagt, ich will auch 5 und halt lieber und 110 oder sowas in der Richtung. Weißt du? Ich glaube schon, dass das schon die nächste Benchmark dann wäre, auch wenn das durchschnittliche Jahresgehalt Dickerson damit jetzt an der Spitze steht.
Gut, Lirum Larum. Es ist ein dicker Vertrag für Landon Dickerson. Und damit beenden wir diese dicke Folge zur Free Agency. Tag 1 Update, News Update vollgepackt, bis oben hin. So viele große Deals an einem Tag. Also vor allem, was die Namen, die haben ja gefühlt, haben sie sich so ein Ranking genommen und nach und nach abgearbeitet. Wie gesagt, wer ist noch da? Daniel Hunter hast du angesprochen,
Hunter,
ist noch da.
Marquise
wir haben,
Brown,
wir haben Henry angesprochen, der noch da ist.
Ja, Marquise Brown, Calvin Ridley halt, die
und
beiden.
Und wir warten halt auf die Receiver. Trades.
Richtig, und dann Trades. Chase Young ist noch da, DJ Reader soll diese Kategorie Spieler, Justin Simmons, Tyron Smith, Offensive Tackle. Genau, und Trades sind halt jetzt zwei, auf die wir theoretisch warten. Der Jarius Sneed ist der eine. Da hätte ich Detroit im Auge gehabt. Die haben ja halt jetzt für Carlton Davis getradet. Ich glaube nicht, dass die das dann auch noch machen. Und T. Higgins. Das hat jetzt gar nicht mehr in unser News-Update hier reingepasst. Aber T. Higgins hat um einen Trade gebeten gestern. Also der will offensichtlich dann doch lieber weg als unterm Franchise-Tag spielen.
Ja, und wir warten noch auf Justin Fields.
Ja, wobei ich nicht weiß, ob wir darüber morgen sprechen.
Weiß ich nicht, aber ich warte trotzdem. Gerne etwas länger. Mal schauen, wie viel die nächsten 24 Stunden passiert. Vielleicht hören wir uns morgen schon wieder, vielleicht hören wir uns übermorgen wieder. Je nachdem, wie viel passieren wird. Das soll es aber an dieser Stelle erstmal gewesen sein mit diesem Downset in Anführungszeichen Short. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.